You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 17. Februar 2022. Heute blicken wir auf den Attentat von Hanau vom 19. Februar 2020. Außerdem schauen wir auf Caroline Kaufmann. Dazu wird es ein Update geben. Aber nun erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. In Frankfurt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen NSU 2.0 Drohbriefschreiber Alexander M. Seit August 2018 wurden insgesamt 116 Drohschreiben verschickt, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren. Sie richteten sich an PolitikerInnen, JuristInnen und Medienschaffende. Ein Großteil der rassistischen und gewalttätigen Drohschreiben waren Frauen adressiert. In den Drohschreiben wurde Bezug auf persönliche Daten der AdressatInnen genommen. Diese wurden zum Teil über Polizeicomputer in Frankfurt und Wiesbaden abgerufen. Unklar bleibt, wie der Angeklagte Alexander M. an die Polizeidaten gekommen sein soll. Die Anklage behandelt Alexander M. als mutmaßlichen Einzeltäter. Betroffene nannten es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung einen Skandal, dass die Ermittlungen gegen einen vermeintlichen Einzeltäter geführt wurden. Sie sprechen von zwingenden Hinweisen auf mindestens gezielte Datenweitergabe aus Polizeikreisen. Einige der Daten, die in den Drohschreiben aufgetaucht sind, wurden nachweislich im Frankfurter 1. Polizeirevier abgefragt. Mehrere Polizeibeamte dieses Reviers waren Mitglieder einer rechtsradikalen Chatgruppe, wie im vergangenen Jahr bekannt wurde. Im Rahmen der Querdenken-Proteste sind am Montagabend laut Polizeiangaben etwa 700 Menschen vor das Haus des Halberstädter Bürgermeisters Daniel Scherata der CDU gezogen. Die Antifa Harz schrieb, dass die Demo von einem Neonazi-Block der Gruppe Harz Revolte angefeuert worden sei. Vor dem Haus des Bürgermeisters sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Antifa Harz betonte, dass die Querdenken-Demonstrationen in Halberstadt seit bereits mehreren Wochen von Neonazis der Gruppe Harz Revolte angeführt worden seien. In der Vergangenheit waren auch in Sachsen und Thüringen Wohnsitze von PolitikerInnen bereits Ziel von Querdenken-Demonstrationen. So sind QuerdenkerInnen im Januar ungemeldet am Haus des Oberbürgermeisters in Gera vorbeigezogen. Im Dezember letzten Jahres kam es zu einem Fackelaufmarsch vor dem Haus der sächsischen Sozialministerin. Am Abend des 7. Februars überfuhr ein Reichsbürger bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten in Efringenkirchen im Landkreis Lörrach, wie der SWR berichtete. Der 61-jährige Manfred Jenne aus Efringenkirchen war durch erhöhte Geschwindigkeit aufgefallen. Daraufhin wurde er von einem 39-jährigen Polizisten angehalten. Nachdem der alkoholisierte Fahrer mehrfach versucht hatte zu fliehen, gelang es der Polizei schließlich, sein Auto aufzuhalten. Ein Polizeibeamter stand vor dem Auto des 61-jährigen Manfred Jenne. Dieser überfuhr den Polizeibeamten frontal mit dem Auto. Der Beamte wurde schwer verletzt, die Kollegen des Beamten begannen zu schießen und konnten den 61-Jährigen letztlich festnehmen. Im Auto des Fahrers wurde Propagandamaterial der Reichsbürgerbewegung gefunden. Das Polizeipräsidium Freiburg und das LKA Stuttgart ermitteln nun wegen versuchtem Mordes. Untersucht wird auch der Zusammenhang zwischen rechter Gesinnung und Gewalt gegen Polizeibeamte. Unbekannte haben das Wahlkreisbüro von Nicole Anger in Magdeburg angegriffen. Sie ist Landtagsabgeordnete der Partei Die Linke. In der Nacht vom Dienstag, den 15. Februar, auf Mittwoch, den 16. Februar, wurden die Scheiben des Büros zerstört. Die TäterInnen haben Vive Palästina, ihr Rassisten, an die Hauswand gesprüht. Nicole Anger hat Radio Korax gegenüber gesagt, sie gehe von einem politisch motivierten Angriff aus. Es habe keine Auseinandersetzungen oder Bedrohungen im Vorfeld gegeben. Der Angriff wurde als Sachbeschädigung zur Anzeige gegen Unbekannt gebracht. Auf der Homepage der Linksfraktion Sachsen-Anhalt ist in einem Statement von Nicole Anger zu lesen, sie werden sich weiterhin laut und deutlich gegen jede Form des Antisemitismus aussprechen. Vermutlich kommt der Angriff aus dem Umfeld der antiimperialistischen Gruppe Zusammenkämpfen. Am kommenden Samstag jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau vom 19. Februar 2020 zum zweiten Mal. In diesem Beitrag blicken wir auf den Jahrestag.
Wir gedenken und erinnern.
Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Ferhat Unvar, Mercedes Kirpaç, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Said Nessa Hashemi und Karlojan Belkov.
Am 19. Februar 2020 wurden sie Opfer eines rassistischen Terroranschlags. Die solidarische Gesellschaft der vielen ist voller Trauer. Voller Trauer und auch Wut wird unsere Solidarität über die reine Anteilnahme hinausgehen. Es ist unser Versprechen und unsere Verpflichtung, uns den konkreten Forderungen der Betroffenen und Angehörigen anzuschließen, um die solidarische Gesellschaft der vielen zu verteidigen. Erinnerung an die Ermordeten. Gerechtigkeit für die Hinterbliebenen. Vollständige und lückenlose Aufklärung des Verbrechens. Konsequenzen für das Fehlverhalten von Straf- und Verfolgungsbehörden durch die Einrichtung von unabhängigen, antirassistischen und antifaschistischen Beschwerdestellen.
Biz sizi hiç unutmadık. Sizi hep kalbimizden taşıyacağız.
Emre'de bir dinin, o umbiramedene.
Die rassistischen Morde in Hanau reihen sich ein in eine erschütternde Serie rechtsterroristischer Anschläge. Den versuchten Massenmord an JüdInnen in Halle konnten die Gemeindemitglieder durch eigene Sicherheitsvorkehrungen verhindern. Dennoch wurden Kevin S. und Jana L. ermordet. Weitere Menschen entkamen dem Rechtsterroristen nur knapp. Im Juni desselben Jahres wurde Walter Lübcke ermordet, ein CDU-Politiker aus Kassel, der sich lokal für Geflüchtete einsetzte. Die Ideen und Motivation für die menschenverachtenden Taten liefern rechte Netzwerke und organisierte Rechte, von AfD bis Dritter Weg. Der Nährboden, auf dem sie sich sicher fühlen, ist eine Gesellschaft mit tief verankertem institutionellem und strukturellem Rassismus.
Recordamos y conmemoramos.
Мы чтим их память и помним.
Deroim de procutoim.
Spekulative Medienberichterstattungen über rechtsterroristische Anschläge sind gefährlich und verlagern den Fokus von den realen hin zu anderen möglichen Motiven, die oft rassistisch sind und NachahmungstäterInnen motivieren. Auch das gravierende Fehlverhalten der Behörden, ihre Ignoranz und ihre Verharmlosung rechter Gewalt sind Ausdruck von Rassismus und Kriminalisierung. Der 22-jährige Philly Fiorel Paun rief mehrfach erfolglos die Polizei an, bevor der Attentäter ihn erschoss. Warum waren zahlreiche Anrufe erfolglos? Bevor der Attentäter in der Shisha-Bar in Hanau Menschen erschoss, verschloss die Polizei mutmaßlich die Fluchtwege für ihre rassistisch motivierten Razzien.
Commemoriamo e ricordiamo.
Die zuständigen Behörden und Institutionen haben bis heute nicht auf die Betroffenen und ihre Forderungen gehört und zu keiner Zeit konsequent versucht, Rassismus zu bekämpfen. Wir fordern Aufklärung, Konsequenzen und ein Ende der rassistischen Praxen. Auch eine angemessene finanzielle und psychosoziale Unterstützung der Angehörigen muss gewährleistet werden. Empört stellen wir die Kontinuität des respektlosen und ignoranten Umgangs der Polizei mit den Hinterbliebenen rechtsterroristischer und rassistischer Terrorakte fest. Diese Missstände dürfen nicht geduldet werden und verpflichten uns, lauter und bestimmter unserer Unterstützung Nachdruck zu verleihen, sei es auf den Straßen, in den Parlamenten oder im gesamtgesellschaftlichen Diskurs. Wir stehen solidarisch und uneingeschränkt hinter den Forderungen und schließen uns den Worten der Angehörigen und UnterstützerInnen der Initiative 19. Februar Hanau an. Zitat: Wir wollen, dass Hanau keine Station von vielen ist, sondern die Endstation. Wir müssen Hanau zur Zäsur machen. Serpil Temiz Unvar, Mutter des am 19.02.2020 ermordeten Ferhat Unvar und Begründerin der Bildungsinitiative Ferhat Unvar, stellt fest: Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende sein, das Ende rassistischer Angriffe. Ihr Tod soll ein Anfang sein von etwas Neuem, von Schulen ohne Rassismus und von einem Zusammenleben, in dem wir alle gleiche Rechte haben.
Über den Anschlag von Hanau vom 19. Februar 2020. Dieser jährt sich am Samstag zum zweiten Mal. Seit rund 3 Wochen macht der Fall der rechtsradikalen Caroline K. aufmerksam. Sie ist Erzieherin bei der Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser. Mittlerweile ist der Fall zu einem bundesweiten Politikum geworden. Auch der Paritätische Bundesverband, zu dem die Volkssolidarität gehört, fordert mittlerweile die Kündigung von Caroline K. In dem folgenden Beitrag schauen wir darauf, wie sich der Fall weiterentwickelte.
Vieles passiert und doch eigentlich nichts. Der Fall der rechtsradikalen Erzieherin Caroline K. beschäftigt noch immer Behörden, Verbände und Gemüter. Was war passiert? Vor rund 3 Wochen wurde öffentlich bekannt, dass der Träger, die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser, Caroline K. wieder als Erzieherin einsetzt. K. wurde ursprünglich Ende 2020 suspendiert, weil sie auf einer Demonstration JournalistInnen angegriffen haben soll. Seit mehr als 2 Jahren besucht K. regelmäßig rechtsradikale Demonstrationen in Halle und darüber hinaus. Mittlerweile sind 2 weitere Angriffe bekannt, an denen sich K. beteiligt haben soll. Und doch wird die Erzieherin seit diesem Januar wieder in Kitas eingesetzt. Der Fall Caroline K. Er führt zu Staunen und Unglauben, wie Valentin Hacken vom Bündnis Halle gegen Rechts beschreibt.
Der Fall Caroline K. ist auf eine Art ein völlig absurder Fall, weil fast alle Stellen, die sich damit beschäftigen, egal ob Ämter, Dachverbände, Politik, kennen die Fakten, wissen, dass es hier ein Problem gibt, wissen, dass es eine Lösung gibt, die da lautet Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das Einzige, was nicht passiert, ist das.
Bundesweit wird der Fall mittlerweile thematisiert. Die Süddeutsche Zeitung berichtete über den Fall, genauso wie der Deutschlandfunk, die Taz und weitere Medien. Alle fragen sich, wieso sich der Fall so lange zieht. Zur Erinnerung, als bekannt wurde, dass K. wieder als Erzieherin eingesetzt werden soll, haben Eltern ihre Kinder teilweise von der betroffenen Kita genommen, weil sie sich von K. bedroht fühlten. Wieso dennoch nichts passiert, liegt vor allem an dem Geschäftsführer der Volkssolidarität Seide Kyffhäuser, meint Valentin Hacken.
Nun, wir haben den Eindruck, dass der Fall Caroline K. inzwischen ein Fall Dirk Jürgens ist. Herr Jürgens als Geschäftsführer hat seit Ende 2020 nicht nur die Möglichkeit, sondern vor allen Dingen die Verantwortung, mit dem Fall Caroline K. umzugehen. Und wir können nicht erkennen, dass er der gerecht wird. Wir haben 2020 Beschwerden von Eltern, wir haben jetzt 2022 Beschwerden von Eltern. Alles, was Herr Jürgens bisher dazu beiträgt, ist zu sagen, die Dinge sind sehr kompliziert.
Seit über einem Jahr sei man am Prüfen, wie mit dem Fall umzugehen sei, so Dirk Jürgens im Gespräch mit Radio Korax und anderen Medien. Dabei ist fraglich, ob der Fall arbeitsrechtlich und politisch wirklich so komplex ist, wie Jürgens suggeriert. Die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser ist als Verein rechtlich unabhängig. Sie ist aber auch Teil des Paritätischen Bundesverbands. Dessen Vorstand hat sich mittlerweile auch in den Fall eingemischt. In einem Brief an die Volkssolidarität Saale-Kyffhäuser schreibt dieser, Zitat:
Wir sind zu dem gemeinsamen Ergebnis gelangt, dass wir die Forderungen der Elternschaft nicht nur verstehen, sondern dass wir uns auch ohne Abstriche hinter diese Forderungen stellen. Kein Verständnis können wir nach Abwägungen allen Für und Widers jedoch dafür aufbringen, dass der gesamte Vorgang sich nun schon sehr lange hinzieht und dass sie nicht längst die notwendigen arbeitsrechtlichen Konsequenzen gezogen haben.
Rein rechtlich hat nur der Geschäftsführer der Volkssolidarität Dirk Jürgens bzw. dessen Vorstand die Möglichkeit, in diesem Fall aktiv zu werden. Bisher ist Jürgens allerdings mit wenig Verständnis für die betroffenen Eltern aufgefallen. Als Caroline K. im Januar begann, wieder in der Kita Rheinstraße zu arbeiten, hatten sich die Eltern dort zusammengetan und gegen die Personalie protestiert. Weil der Träger nicht auf ihre Kritik reagierte, machten die Eltern mit einem offenen Brief den Fall Ende Januar öffentlich. Dirk Jürgens warf daraufhin den Eltern zu viel Emotionalität vor und mutmaßte eine organisierte linke Kampagne gegen ihn und den Träger. Ganz anders sieht es der Paritätische Bundesverband.
Erziehung wird immer durch Haltung beeinflusst. Die pädagogische Interaktion ist in der Praxis von der Grundhaltung der Akteure niemals zu lösen. Gute Erzieherinnen und Erzieher, aber leider auch schlechte, bringen sich als Persönlichkeiten in ihre Arbeit ein. Wir möchten Sie daher auffordern und ermutigen, nunmehr die notwendigen arbeitsrechtlichen Schritte mit dem Ziel Beendigung des Arbeitsverhältnisses einzuleiten.
Wie es in dem Fall weitergehen wird, ist noch nicht klar. Fraglich bleibt auch, inwieweit sich die Behörden noch einmischen werden. Aus gut unterrichteten Kreisen heißt es, dass mittlerweile auch das zuständige Ministerium und das Landesverwaltungsamt sich dem Fall angenommen hätten. Und auch das Jugendamt als Fachaufsicht sei dabei, den Fall zu prüfen und stehe im Kontakt mit dem Träger. Ob das Amt weitere Schritte plant, ist allerdings nicht bekannt. Dirk Jürgens jedenfalls erweckt bisher nicht den Eindruck, gegen Caroline K. aktiv werden zu wollen. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen der wachsende Druck auf ihn noch haben wird.
Wer mehr zu dem Fall wissen möchte, kann auf der Seite von Radio Korax nachschauen. Unter dem Titel »Der Fall Caroline K. – Der Umgang mit einer rechtsradikalen Erzieherin« haben wir am 6. Februar einen ausführlichen Hintergrundbeitrag veröffentlicht. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Antonio Meles, Antonio Melis stirbt am 13. Februar 1997 im Alter von 37 Jahren in Caputh in Brandenburg. Er wird von zwei Männern durch mehrfache Schläge und Messerstiche schwer verletzt. Antonio Melis flieht vor den Tätern in die Havel. Die beiden Täter wollen die Tat vertuschen und ertränken Antonio Melis im Fluss. Der Leichnam wird erst einen Monat später gefunden. Obwohl beiden Tätern rechte Gesinnung nahegelegt wird, erkennt das Gericht kein rassistisches Motiv an. Das Landgericht Potsdam verurteilt den 25-Jährigen zu 13 Jahren Haft. Der 18-jährige Täter erhält 8 Jahre Jugendstrafe. Wir erinnern an Farid Guendol. Farid Guendol stirbt am 13. Februar 1990 in Guben in Brandenburg. Der 28-jährige Guendol war mit seinen zwei Freunden Khaled B. und Issachar K. unterwegs. Die drei werden verfolgt von einer Gruppe junger Neonazis. Auf der Flucht teilen sich die drei auf. Khaled B. wird auf einem Parkplatz von Neonazis niedergeschlagen. Issachar K. und Farid Guendol flüchten zu einem Wohnblock. Farid Guendol tritt die Glastür eines Plattenbaus ein. Die Scherben reißen seine rechte Knieschlagader auf. Farid Guendol stirbt kurz darauf. Das Landgericht Cottbus verurteilt die 11 Angeklagten zu Jugendstrafen bis zu 3 Jahren. Farid Guendol ist staatlich anerkannt als Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020. Am Abend des 19. Februars ermordete ein Rechtsterrorist aus rassistischen Motiven 9 Menschen in Abendlokalen. Mindestens 5 weitere Personen wurden verletzt. Die Opfer des rassistischen Attentats sind staatlich anerkannte Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Gökhan Gültekin. Gökhan Gültekin war gelernter Maurer. In seiner Heimatstadt Hanau war er für seine offene und fröhliche Art bekannt. Sein Vater sagte über ihn, er sei der Besonnene und Fleißige in der Familie gewesen. Gökhan Gültekin wurde 37 Jahre alt. Wir erinnern an Sedat Gürbüz. Sedat Gürbüz wuchs in Dietzenbach auf und lebte dort bei seinen Eltern. Er war aktiv im lokalen Fußballverein. Er war Besitzer der Bar Midnight, die einer der Anschlagsorte war. Sein Vater erzählt, dass Sedat Gürbüz im Ort Dietzenbach beliebt gewesen sei. Sedat Gürbüz war verlobt. Er wurde 29 Jahre alt. Wir erinnern an Said Nesser-Hatschemi. Said Nesser-Hatschemi war gelernter Maschinen- und Anlagenführer. Er plante eine Weiterbildung zum Techniker. Seine Schwester beschreibt ihn als sehr verbunden mit Hanau und dem Stadtteil Kesselstadt. Von Freunden und Verwandten wird er als hilfsbereiter Mensch beschrieben, der bei Streitereien zu schlichten versuchte. Er wurde 21 Jahre alt. Wir erinnern an Mercedes Kirpatsch. Mercedes Kirpatsch war Mutter zweier Kinder. Eine Freundin beschreibt sie als offenen und wertschätzenden Menschen. Mercedes Kirpatsch arbeitete im Kiosk bei der Arena Bar, in der der Attentäter auf Menschen schoss. Ihr Vater sagt über sie, sie hat sich immer um alle gekümmert. Sie wollte immer wissen, wer was macht, wo wer ist, warum jemand nicht zum Essen kam. Sie hat auch gern die Musik laut gedreht und getanzt. Mercedes Kirpatsch wurde 35 Jahre alt. Wir erinnern an Hamza Kurtovic. Hamza Kurtovic war ausgebildeter Fachlagerist. Seine Freizeit verbrachte Hamza Kurtovic gerne mit FreundInnen. Er machte Pläne für Fernreisen. Seine Schwester beschreibt ihn als aufgeschlossenen, lebensfrohen Menschen. Sie sagte über ihren Bruder, ihm war wichtig, dass es uns, seinen Liebsten, gut geht. Aber auch Menschen, die er nicht kannte, waren ihm wichtig. So hat er sein erstes Azubi-Gehalt für Menschen in Not gespendet. Hamza Kurtovic wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Willi Viorel Paun. Willi Viorel Paun kam als 16-Jähriger von Rumänien nach Deutschland. Seine Mutter war krank und wollte sich in Deutschland behandeln lassen. Um seine Mutter zu unterstützen, arbeitete Willi Viorel Paun als Fliesenleger und Paketzusteller. Seine Eltern beschreiben ihn als fürsorglichen und hilfsbereiten Menschen. Willi Viorel Paun beobachtete in der Nacht des Attentats den ersten Tatort. Daraufhin versuchte er, den Täter mit seinem Auto zu blockieren. Als der Täter floh, verfolgte Paun ihn mit seinem Auto. Er versuchte mehrfach vergeblich den Notruf zu erreichen. Paun wurde auf einem Parkplatz in Hanau-Kesselstadt erschossen. Er wurde posthum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt. Willi Viorel Paun wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Fatih Saracoglu. Fatih Saracoglu war aus Regensburg nach Hanau gezogen, wo er als Schädlingsbekämpfer arbeitete. Er verbrachte viel Zeit bei seinem Vater in Regensburg. Er unterstützte ihn bei Behördengängen. Sein Vater sagte über ihn, er war meine größte Hilfe. Seine Familie beschreibt ihn als ideenreichen, kreativen Menschen, mit dem man gemeinsam das Leben genießen konnte. Fatih Saracoglu wurde 34 Jahre alt. Wir erinnern an Verhat Unvar. Verhat Unvar war gelernter Heizungs- und Gasinstallateur. Seine Freizeit verbrachte er mit FreundInnen. Er ging gern auf Techno-Partys. Seine Mutter erzählt über Verhard Unwar, dass er Bücher geliebt habe. Er habe viel gelesen und sich für die Welt interessiert. Verhard Unwar wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Carlo-Jan Welkow. Carlo-Jan Welkow war der Wirt der Bar La Worte, in der der Täter auf Menschen schoss. Durch seine Arbeit in der Bar unterstützte Carlo-Jan Welkow seine Familie in Bulgarien. Carlo-Jan Welkow war verheiratet und Vater eines 8-jährigen Sohnes. Seine Cousine erinnert sich an ihn als lebensfrohen und zuversichtlichen Menschen. Carlo-Jan Welkow wurde 33 Jahre alt. Wir erinnern an Gabriele Rathjen. Gabriele Rathjen war 72 Jahre alt. Ihr Sohn war der Täter des rassistischen Anschlags, der sie in ihrer Wohnung ermordete. Gabriele Rathjen ist nicht als staatliches Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Anlässlich des Jahrestages des Anschlages von Hanau hat die Initiative 19. Februar Forderungen gestellt. Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Unter diesem Motto finden Kundgebungen in ganz Deutschland statt. In Halle ruft Migrant Voices Halle und das Multikulturelle Zentrum um 13 Uhr am Neustadtzentrum zu einer Protestkundgebung auf. In ihrem Aufruf kritisieren sie die Ausländerbehörde und deren Arbeitsweise. Sie wollen ihre Förderung an die Öffentlichkeit bringen und Betroffenen eine Stimme geben. 2,5 Stunden später findet ebenfalls in Halle eine Gedenkkundgebung statt. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt ruft um 15.30 Uhr am Steintor dazu auf, an die Opfer des Anschlages in Hanau zu gedenken. Auch in Leipzig gibt es eine Gedenkkundgebung. Diese soll 18 Uhr am Marktplatz stattfinden. Aufgerufen haben unter anderem Rassismus tötet, Prisma Leipzig und Ende Gelände Leipzig. Alle weiteren Veranstaltungen sowie weitere Informationen stellt die Initiative 19. Februar Hanau auf ihrer Webseite 19feb-hanau.org zur Verfügung. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 17. Februar 2022. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt:
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?